Robert Habeck steht auf der Bühne in Bremen. Voller Engagement spricht er über Klimapolitik und Katastrophen. Er heizt seiner Partei ein mit der Warnung vor einem Klimawandel. 3 Tage später ist der Vizekanzler wieder auf YouTube zu sehen. Dieses Mal erklärt er die Segnungen des Grundgesetzes. Zwischen beiden Terminen hat er den Baustart einer Stromleitung gefeiert. Kurz gesagt, Robert Habeck ist ein Aktivposten, so etwas wie der Spielmacher in der Bundesregierung. Doch was, wenn er vor allem Eigentore schießt? Diese Befürchtung hat unser nächster Gast, der Schriftsteller Klaus-Rüdiger May, verfolgt die Politik des Wirtschaftsministers genau und fürchtet, Habeck praktiziert mittlerweile eine Klimaplanwirtschaft. Herr May, herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag.
Wo Robert Habeck auftritt, herrscht normalerweise reges Interesse und große mediale Aufmerksamkeit. Wir sprechen heute aber über ein Pressestatement vom Mittwoch, das nicht einmal 700 Aufrufe bei YouTube hat. Sie haben aber mit Spannung darauf gewartet. Warum?
Er hat ja selbst in dem Pressestatement gesagt oder in der Pressekonferenz, die nicht so leicht war aufzufinden. Ich habe ja extra das Wirtschaftsministerium gefragt. Ich habe gefragt, wann findet sie denn statt, diese Pressekonferenz? Und da sagte man mir, sie habe gestern um 13 Uhr stattgefunden und es ist doch etwas unüblich, dass es so ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschieht. Aber in dieser Pressekonferenz hat Robert Habeck gesagt, dieses Konzept Leitmärkte für klimafreundliche Grundstoffe. Also man muss sich den Begriff auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Leitmärkte für klimafreundliche Grundstoffe. Dieses Konzept betrachtet er ja als zweites Bein bei der Dekarbonisierung der Wirtschaft. Und was heißt zweites Bein? Er sieht es wie in der klassischen Ökonomie auch im Markt zwei Prinzipien wirken, Angebot und Nachfrage. Und die Angebotsfrage hat er ja schon durch Interventionen, Subventionen geklärt. Und jetzt geht es um die Nachfrageseite. Insofern ist das die Vollendung der Vorstellung der Klimaplanwirtschaft von Robert Habeck, was wir in Grundzügen in diesem Konzeptpapier finden.
Die Rede ist hier von Grundstoffen. Darunter versteht man unter anderem Stahl, Zement und auch Ammoniak. Die gelten als energieintensiv, sollen jetzt aber auf eine andere Art und Weise hergestellt werden. Das grenzt an eine Revolution in diesem Markt. Wie stellt sich Habeck das vor?
Ich will es mal ein Beispiel vom Stahl sagen, da ist es am einfachsten. Er stellt sich vor, dass wir jetzt sozusagen grünen Stahl produzieren. Das Problem in der ganzen Angelegenheit ist nur, dass der grüne Stahl so teuer ist, dass er nicht weltmarktfähig ist. Deswegen produziert übrigens auf der ganzen Welt niemand grünen Stahl, obwohl die Technologie bekannt ist. Nur um es ganz kurz zu erklären, man muss, wenn man das Eisen aus dem Eisenerz löst, das Eisen vom Sauerstoff trennen. Das wurde herkömmlich mit Koks gemacht, dann entstand natürlich CO2. Jetzt versucht man es dann mit Wasserstoff, dann entsteht Wasserdampf. Der Wasserdampf ist übrigens auch nicht so sehr umweltverträglich, wie man dann tut, aber dazu braucht man halt Unmengen an Wasserstoff, der teuer ist. Diese Ersetzung von Kohlenstoff oder Koks mit Wasserstoff, das ist die Vorstellung, wie man grünen Stahl produziert. Das wird immens teuer, deswegen bekommen die Stahlfirmen, die darauf einsteigen, eine Subvention, also bleiben wir mal bei ThyssenKrupp, die bekommen 2,1 Milliarden Euro. Und 2,1 Milliarden Euro bedeutet, dass sie einmal umrüsten, dass sie diese Wasserstofftechnologie einrichten und dann auch weiterarbeiten mit Elektrolichtbögen. Nur ist es so, dass wenn man das so macht, man zu einem sehr teuren Stahl kommt. Und ich habe das Ministerium angefragt. Ich hätte ganz gerne mal den Förderbescheid gesehen. Das haben sie mir verwehrt. Da haben sie gesagt, nein, das ging um Betriebsgeheimnisse. Das ist ziemlicher Unfug, weil wie das Ganze geschieht, ist ja völlig klar. Die Technologie ist völlig klar. Ich vermute, man möchte geheim halten, wie sich die Förderung zusammensetzt. Also zu wie viel Prozent gefördert wird erstens. Und zweitens gibt es ja eine Differenz zwischen Herstellungskosten und Weltmarktpreisen. Und ich vermute sehr stark, dass diese Differenz vom Steuerzahler bezahlt werden soll, dass wir also sozusagen den teuren Stahl insofern auch im Verkauf subventionieren. Das ist die Vorstellung, wie man dekarbonisiert und wie man zu teurem Stahl kommt. So ähnlich funktioniert es dann auch mit dem Zement und so ähnlich dann auch mit dem Ammoniak und mit anderen Dingen. Nur, dass die Verfahren halt andere sind. Unterm Strich kann man aber sagen, dass die Herstellung durch diese sogenannten grünen Technologien evident teurer wird.
Jetzt haben Sie ThyssenKrupp schon mit einer Milliardensumme genannt. Ich habe noch weitere im Angebot, denn Minister Habeck hat in den vergangenen Monaten mehrere Zusagen gemacht. 1,3 Milliarden Euro Subventionen oder Steuergeld sollen nach Eisenhüttenstadt gehen, 2,6 Milliarden in das Saarland. Können Sie abschätzen, wie teuer diese Umrüstung der Grundstoffindustrie insgesamt wird?
Insgesamt kann ich es nicht. Ich kann es aber abschätzen, wie teuer es für die Stahlindustrie wird. Und da sind wir, wenn wir alles zusammennehmen, was gebraucht wird, also nicht nur der Umbau der Stahlwerke, sondern auch die Bereitstellung der Backup-Kraftwerke, der Bau von Windrädern, Netzbau, Netzausbau etc., Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur, dann sind wir locker mal bei 140 Milliarden Euro. 140 Milliarden Euro. Nur Stahl.
Wir haben jetzt also dieses Endprodukt und das muss dann eben auch an den Markt gebracht werden. Jetzt äußerten Sie bereits die Befürchtung, dass das schwer sein wird, aber auch darauf hat Robert Habeck eine Antwort mit den Leitmärkten für klimafreundliche Grundstoffe. Wo werden diese Leitmärkte liegen?
Ja, ich fürchte, die werden eigentlich dann nur noch in Deutschland liegen. Erstmal, das Wort Leitmärkte, ich kenne es offen gestanden gar nicht und ich kenne es auch gar nicht aus der sozialen Marktwirtschaft, sondern Leitmärkte ist dann eher eine Vorstellung, die sich aus der Wirtschaftspolitik, Wirtschaftswissenschaft von Habecks Vordenkerin Mariana Mazzucato herleitet. Also die Vorstellung ist die, auf der Angebotsseite steht der Staat als Investor erster Ordnung, ersten Ranges, der macht große Investitionen und qua Volumen, weil er diese großen Investitionen macht, folgen die anderen Investoren und investieren auch. So gibt der Staat die Richtung vor. Und jetzt funktioniert das Ganze aber nicht, weil man kann natürlich jetzt ThyssenKrupp umrüsten und man kann ganz teuren Stahl produzieren. ThyssenKrupp hat gerade verkündet, dass es seine Produktionskapazitäten zurückführt, weil die jetzt schon ihren Stahl nicht loswerden. Ich finde das auch ökonomisch vollkommen logisch, dass man dann sagt, okay, den Stahl, den wir jetzt schon nicht losbekommen, den machen wir dann noch teurer. Aber anyway, die zweite Seite ist die, dass man jetzt sagt, so, jetzt muss man aber die Märkte so ausrichten, dass sie auch diese teuren Produkte, die wir haben wollen, kaufen. Das funktioniert wieder nach dem gleichen Muster. Der Staat, da war er auf der Angebotsseite der Investor erster Ordnung. Jetzt wird er der Käufer erster Ordnung. Und das versteht man unter den Leitmärkten, weil Herr Habeck möchte gerne, dass die öffentliche Hand vorangeht und vornehmlich Produkte, also Grundstoffe kauft, beziehungsweise deren Folgeprodukte kauft, die auf einer grünen Basis produziert worden sind. Das hat dann also zur Folge, dass die weniger sanieren, dass die weniger bauen, dass die weniger Wert erhalten können, weil sie ja diese teureren Produkte kaufen müssen.
Die öffentliche Hand will jetzt also eine Straße bauen, entscheidet sich dann für diese neue Form von Grundstoff. Das wird deswegen teurer und damit stellt sie einen Leitmarkt dar, und zwar kurz- und mittelfristig. Das scheint ja der Plan von Herrn Habeck zu sein. Also kurz- und mittelfristig kann das zwar mehr kosten, aber perspektivisch wird sich daraus ein Standortvorteil für Deutschland ergeben.
Ja, ich kenne das, wissen Sie. Ich kannte meine Kneipe, da stand draußen immer dran, morgen Freibier. Und das ist eben das Problem immer dieser Versprechungen. Dann langfristig wird alles gut. Oder Frieda Hockauf, die Heldin der Arbeit der Deutschen Demokratischen Republik, hatte den Slogan erfunden, so wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben. Nichts dergleichen wird passieren. Wie soll das passieren beim Stahl? Stellen Sie sich vor, wir produzieren in Deutschland 1,3% der Weltmarktproduktion. 64% wird im Asien produziert, davon 48,1% in China. Die bestimmen die Märkte. Und ein Markt, der so neu organisiert wird wie der deutsche Markt, der neigt dann zur Abschottung. Das wird niemand mitmachen. Und deswegen wird das Ergebnis letztendlich, Leitmärkte zu schaffen, darin bestehen, dass wir nur noch deutsche Märkte haben und dass eine gewisse Abschottungstendenz geschieht. Und diese Abschottungstendenz war schlussendlich auch der Grund dafür, dass der Ostblock wirtschaftlich zugrunde gegangen ist.
Wie würden Sie es denn sehen, wenn man das jetzt europäisch machen würde? Also der Green Deal ist ja auch eine EU-Angelegenheit. Und wenn man jetzt also sagt, wie beispielsweise das Lieferkettengesetz in die Europäische Union, dürfen nur noch Grundstoffe, die nach unseren Regeln produziert sind, dann stünde Deutschland mit einer ausgebauten neuen Grundstoffindustrie da und könnte in die ganze Europäische Union liefern.
Setzt voraus, dass das erstens alle so mitmachen. Das sehe ich so nicht. schauen sich die Interessen von Frankreich an, die wirtschaftlichen, schauen sich die wirtschaftlichen Interessen von Ungarn an, schauen sich die Verflochtenheiten der Volkswirtschaften mit anderen Volkswirtschaften zusammen. Ungarn gerade verstärkt die strategische Partnerschaft zu China. Dann schauen sie sich wiederum, um nochmal beim Stahl anzukommen, dann schauen sich an, wie viel Anteil hat die EU an der Weltmarktproduktion von Stahl, nämlich 6%, klein bisschen mehr, 6,4 oder so. Also 6% an der Weltmarktproduktion von Stahl, was wiederum bedeutet, wir sind kein großer Player. Andere europäische Staaten werden diese Vorstellung von Leitmärkten nicht mitmachen. Und wissen Sie, wenn man einen Strich drunter setzt, und das ist ja das, was mich so umtreibt an dieser Geschichte, ich verändere erstens die Angebotsseite, indem ich sage, okay, ich mache hier so eine Art Kommandowirtschaft, der Staat gibt vor, was und wie produziert wird und alle haben sich danach zu richten. Zweitens, ich bestimme den Markt mit Leitmärkten. Das heißt, Leitmärkte bedeutet doch nur, dass ich eine Kraft reinsetze, wo alle anderen dann mitmachen müssen. Das heißt, der Leitmarkt wird dann der Markt. Aber wenn der Staat den Markt bestimmt, dann passiert das Gleiche wie in dem Witz, in dem es hieß, was passiert, wenn die staatliche Plankommission der DDR in die Wüste kommt, dann wird der Sand knapp. Genau das ist der Punkt, der dann passiert. Solche abgeschotteten und von oben durchregulierten Märkte funktionieren nicht. Das hat die Geschichte gezeigt und bewiesen.
Die neue Art der Produktion nennt Robert Habeck klimafreundlich oder auch grün. Die hergebrachte Produktion dieser Grundstoffe nennt er schwarz. Also er spricht von grünem Stahl und schwarzem Stahl. Was sagt der Germanist in Ihnen dazu?
Naja, ich finde ihn ja eher einen wirtschaftspolitischen Schwarzfahrer, aber okay. Es ist so, dass es natürlich auch kein grüner Stahl ist und kein schwarzer Stahl ist oder der graue Wasserstoff. Das ist alles so Wortgeklingel. Letztendlich ist es doch eine andere Frage. Die Frage ist, wie effizient ist Wirtschaft? Und wenn ich aber, und das ist die Vorstellung der Grünen, womit wird denn dieser ganze absurde Umbau der Wirtschaft, dieser desaströse Umbau der Wirtschaft gerechtfertigt. Der wird gerechtfertigt mit dem sogenannten Klimawandel. Das kennen wir. Wir kennen das von Savonarola aus der Theokratie. Wir kennen das aus dem Kommunismus. Es gibt eine große Utopie, eine große Vorstellung. Und dann gibt es den bösen Feind. Das kann der Teufel sein. Das kann der Ausbeuter sein. Das kann das CO2 sein. Irgendwas ist es immer. Und dann muss ich, um eine tolle Idee umzusetzen, diese Wirklichkeit danach basteln. Und das geht jedes Mal schief. Aber diese Idee, die ist dann der Grund, warum auch Schilder passiert, warum auch solche Utopien umgesetzt werden müssen. Und deswegen müssen wir die hinterfragen. Und der Habeck hat in der Pressekonferenz etwas gesagt, wo ich dachte, wir leben wirklich in verschiedenen Welten. Er sagte dann den Satz, ja, in den letzten 2 Jahren habe man sich ja fast entschuldigen müssen dafür, wenn man Klimaschutz betrieb. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, dass wir alle nichts mehr in den letzten 2 Jahren vom Klimaschutz gehört haben, dass das GEG beispielsweise, das Gebäudeenergiegesetz, nicht mit dem Klimaschutz begründet worden ist und nicht alles inzwischen mit dem Klimaschutz begründet wird. Ich habe das laufend gehört. Ich weiß nicht, warum Herr Habeck das nicht gehört hat, aber er sagt dann, jetzt werde man sich aber umsehen, und da droht er auch, jetzt werden auch die zur Rechenschaft gezogen oder müssen die sich rechtfertigen, die den Klimaschutz gebremst haben. Sind das diejenigen jetzt, die Kritik an der Wirtschaftspolitik von Robert Habeck geübt haben oder was ist das Ganze? Das heißt, wir machen eine Wirtschaftspolitik, die komplett auf einer ideologischen Vorstellung beruht.
Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck hat das Thema Leitmärkte für klimafreundliche Grundstoffe vorgestellt. Diese sollen definiert und gekennzeichnet werden. Unser Gast, der Schriftsteller Klaus-Rüdiger May, befürchtet massiven Schaden für die deutsche Wirtschaft, aber auch für das Wohnungswesen und die Bauwirtschaft. Herr May, herzlichen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.